Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Einen schönen Vormittag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria, zur Sendung Lebenshilfe. Aus dem Studio in Wien begrüßt Sie Gabi Weindlmeier. Die Fähigkeit zur spontanen und bewussten Steuerung von Gefühlen und inneren Spannungen ist besonders in sozial fordernden Situationen wichtig. Bei zwischenmenschlicher Nähe, bei Konflikten, bei Enttäuschungen und Zurückweisungen und bei der Äußerung und Umsetzung von Wünschen und Erwartungen. Solche sozialen Situationen und Frustrationen überfordern manche Menschen so sehr, dass sie mit unkontrollierbarer Wut, Verstimmungen, Vorwürfen, Impulsdurchbrüchen, Aggression, aber auch Gefühllosigkeit, Selbstentwertungen oder Rückzug reagieren. In der heutigen Sendung spricht Dr. Reinhard Pichler, er ist Theologe und Psychotherapeut, im zweiten Teil der Reihe Persönlichkeitsauffälligkeiten zum Thema Hochschaban ohne Gurt, die emotional instabile Persönlichkeit. Heute ist übrigens auch der internationale Tag der seelischen Gesundheit. So begrüße ich sehr herzlich unseren Referenten auf Sendung. Einen schönen Vormittag dir, lieber Reinhard.
Ja, auch von meiner Seite einen ganz schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Gabi. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu einem wirklich wichtigen Thema heute an diesem Tag der seelischen Gesundheit, weil es immer mehr Menschen gibt, die eben seelisch nicht gesund sind. Was heißt seelische Gesundheit? Da geht es weniger um das religiös-spirituelle, sondern da geht es mehr um die Psyche, also um das, wie ich mich fühle, um das Emotionale. Und deshalb passt eben heute auch das Thema sehr gut, diese emotional instabile Persönlichkeit. Heißt auch, gibt es auch verschiedene Begriffe dazu, aber eben Borderline ist eben auch sehr bekannt und viele werden unter Borderline vielleicht mehr anfangen können als wie emotional instabile. Aber wenn Sie mit beiden Begriffen nichts anfangen können, kann ich Ihnen ja mal schildern, wie dieser Mensch ist und vielleicht kennen Sie jemanden in der Nähe. Es gibt leider zunehmend mehr Menschen, die emotional instabil sind und denen es nicht gut geht mit diesem Verhalten, dass sie entweder anerzogen bekommen haben oder dass sie sich selbst angewöhnt haben. Es ist nicht so, dass eine Persönlichkeitsstörung oder eine Persönlichkeitsauffälligkeit angeboren ist. Man hat natürlich bestimmte Charakterzüge, also das Cholerische, dieses Aufbrausende, dieses schon eher Impulsive kann man schon auch vererbt bekommen, aber eben eigentlich ist das Vererbte immer nur 10 bis maximal 30%. Der Rest ist abgeschaut. Von meiner frühesten Kindheit an beobachte ich meine Eltern oder meine direkten Bezugspersonen, wie sich die benehmen, wie die Stimmungslage ist, wie die Körperhaltung ist, wie der innere Ausdruck ist und das prägt mich. Und wenn ich immer einen cholerischen Vater gehabt habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann auch cholerisch wäre, weil ich gelernt habe, seit frühester Kindheit an, man löst Probleme durch Schreien und durch aufbrausende Tätigkeit. Oder wenn ich eine sehr perfektionistische, genaue, pedantische Bezugsperson gehabt habe, eben meine Oma zum Beispiel, und ich bei der Oma aufgewachsen bin, dann werde ich auch sehr genau sein, weil ich weiß, man bekommt nur Liebe, wenn man ganz genau ist. Und heute am Tag der seelischen Gesundheit geht es einfach auch darum, dass wir durch Wissen, und deshalb ist ja auch Radio Maria so ein wunderbarer Sender, wo so viel Wissen vermittelt wird. Nicht nur religiöses Wissen, sondern auch Wissen, das mit dem Glauben zusammenhängt. Und wenn es mir psychisch nicht gut geht, kann ich auch mit dem Glauben nicht so gut mich ausdrücken und leben, und ich kann nicht so gut glauben, wenn ich psychisch sehr schlecht bestellt bin und wenn es mir da einfach nicht gut geht. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich wirklich meinen Glauben auch durch die Psyche auch hindurch schauen lasse, weil wenn ich eine gesunde Psyche habe, habe ich auch eher einen gesunden Glauben. Wenn ich ein sehr strenges Gottesbild habe, dann wird das wahrscheinlich sich auch in meiner Psyche auch ausdrücken und ich will auch sonst sehr streng sein. Oder ich bin eben sehr, sehr streng erzogen worden und deshalb habe ich eben selber auch eine strenge Art, die habe ich eben übernommen. Oder genau das Gegenteil, das gibt es auch. Und habe ziemlich sicher auch ein sehr strenges Gottesbild dann. Mache mir eben ein falsches Bild von Gott. So ist Gott gar nicht, aber ich denke es mir unbewusst, dass er so ist. Was ist jetzt die emotional instabile Persönlichkeit, die Borderline-Persönlichkeit? Stellen Sie sich einen Mann vor, der sehr leicht ausrastet, der plötzlich sich nicht mehr halten kann, der viel trinkt dadurch auch, um sich wieder zu beruhigen, der unberechenbar ist, der sehr beziehungsbedürftig ist, aber tendenziell die Menschen, mit denen er in Beziehung ist, eher abhängig macht, eher herumkommandiert, eher sehr egoistisch auf sich bedacht ist, so ähnlich wie wir es in der narzisstischen Störung das letzte Mal besprochen haben, aber darüber hinausgehend noch mehr als das Narzisstische, auch leicht gewalttätig wird, nicht nur verbal, sondern auch handgreiflich, bis hinein in die Sexualität weniger auf den anderen eingehen kann, sondern tendenziell sogar übergriffig wird, tendenziell lieblos ist, auch in Bereichen, wo man sich erwartet, dass da zumindest der Partner liebevoll ist. Der Narzisst im Unterschied kann er sehr, sehr liebevoll sein, um etwas zu bekommen. Das kann derjenige, der mit der emotionalen instabilen Persönlichkeit ist das nicht. Der ist sehr, sehr leicht verletzbar, sehr leicht aggressiv und er spürt sich selber nicht. Das emotional Instabile ist eigentlich die Hauptthematik, dass er sich selber nicht spürt. Und weil er sich selber nicht spürt, braucht er unbedingt den anderen, um sich zu spüren. Er braucht jemand, auf den er sich beziehen kann. Er hat große Angst, verlassen zu werden und wird auch leider immer wieder verlassen, weil er einfach nicht in der Lage ist, auf den anderen einzugehen, weil er sehr um sich kreist, sehr, sehr ängstlich um sich kreist. Und weil er dann eben dann doch wieder verlassen wird, gibt es dann diese depressive Phasen. Er versucht es und schafft es auch wieder herauszukommen aus den depressiven Phasen, die meistens eher nur kurz sind. Ja. Entwickelt dann noch durchaus ein zwanghaftes Verhalten, entwickelt ein antisoziales Verhalten, schaut wieder nur egoistisch auf sich, kann sogar Dinge abspalten. Also er hat eher Süchte. Er ist wirklich ein schwieriger Mensch. Er ist unbeherrscht. Er hat auf viele Sachen dann eben keinen Bock, auf nichts Lust. Ihm ist es egal, wenn was nicht gelingt, dann hängt er sich wieder voll rein, haut sich wieder wirklich so intensiv rein, dass er alles tut für wieder eine neue Beziehung. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, bricht er wieder ab, ist wieder komplett enttäuscht. Also ein Borderliner geht einfach an der Grenze an Beziehungen. Er sucht Beziehungen, die er dann aber auch nicht aushält, wo er dann auch den oder die andere überfordert und bricht dann wieder selber ab oder der andere bricht ab, weil es ihm zu viel ist, weil er dann so sich ausgesaugt fühlt. Ein wichtiges Kriterium von emotional instabilen Persönlichkeiten und Borderline-Persönlichkeiten ist, dass der andere sich ausgesaugt fühlt. Es reicht nie. Es sind stundenlange Gespräche, wo es darum geht, warum er sich jetzt doch nicht versteht und warum das nicht in Ordnung ist, warum er sich nicht oder schon liebt oder warum das und das nicht passt. Und wenn der andere der Partner eine eigene Meinung hat, was ja zu hoffen ist, dann wird so lange gekämpft, so lange gestritten, so lange gefeilscht, so lange gerungen, so lange gesaugt, bis der andere ausgesaugt ist und bis er aufgibt. Und das wird oft gar nicht so wahrgenommen, weil man, derjenige, der eben selber so emotional instabil ist, der hat das Gefühl, er tut eh alles, er bemüht sich ja ohnehin so sehr. Er ist eh einer, der so viel investiert. Und dann sind die anderen immer so gemein und lassen ihn hängen oder lassen ihn sitzen. Die Welt ist einfach ungerecht, weil er nicht ernst genommen wird, weil er nicht ausreichend gesehen wird. Und er bleibt wieder alleine zurück. Und spürt sich wieder nicht mehr, und er spürt sich deshalb nicht mehr, weil er zu wenig Response kriegt, weil er zu wenig das Gefühl bekommt, aha, die anderen verstehen mich. Und dann kriegt er immer wieder neu das Gefühl, ich verstehe mich selber nicht, warum ich so bin, wie ich bin. Er geht wieder zu den anderen und sagt wieder, bitte, ich brauche jetzt endlich eine Klarheit, warum bin ich so, wie ich bin, helft's mir. Er saugt die anderen wieder aus und am Schluss ist er wieder alleine, weil er die anderen ausgesaugt hat. Er ist nicht gefühlt, sondern er hat ein Fass ohne Boden. Und weil er ein Fass ohne Boden ist selber, fällt ihm selber alles durch, nichts hält, nichts genügt, nichts befriedigt ihn auch, nichts bringt ihm Ruhe. Und er sucht wieder neue Beziehungen, auch Beziehungen zu sich selber, findet diese Beziehung zu sich selber auch nicht, versteht sich selber auch nicht, warum er so ist, wie er ist, und beginnt sich dann eben selbst zu verletzen, wie zum Beispiel sich zu ritzen an den Handgelenken oder an den Fußgelenken oder auch an den Geschlechtsorganen, dämpft die Zigaretten aus, an der Haut, um sich zu spüren. Und Sie erkennen schon, das sind eben eher Jugendliche, die mit sich selber brutal umgehen. Das sind die Komasäufer, das sind die auch viele Süchte ausprobieren, und nichts reicht. Das Ritzen oder das wirklich tiefere Schneiden, wo dann auch Blut fließt, ja, was auch zum Teil sehr gefährlich ist, was dann auch genäht werden muss, wo man auch ins Spital gehen muss, ist einerseits extrem beschämend. Er will das nicht, dieser Mensch, dass er das erlebt, und gleichzeitig braucht das, um sich zumindest kurzfristig zu versichern, aha, ich bin eh noch da, aha, mich gibt's noch, aha, zumindest das Blut rinnt, also lebe ich offenbar noch. Das heißt, er hat auch das Gefühl, dass er alles so intensiv braucht, emotional ist das alles so instabil und wackelig und so ambivalent, dass er den anderen ständig ganz fest, ganz intensiv braucht oder auch intensive Reize braucht, Süchte braucht, eben sich schneiden muss, damit er spürt, aha, das Blut rinnt eh noch, ich bin eh noch da, damit er merkt, ich lebe noch. Weil es ist für ihn eine der wichtigsten, ganz ernsten Fragen, lebe ich überhaupt noch? Bin ich überhaupt noch da? Oder verschwinde ich mir selber? Und alles ist mir gleichzeitig viel zu nah und gleichzeitig viel zu fern. Es ist alles viel zu viel. Ich bin total überfordert mit all dem, was ist. Und gleichzeitig bin ich komplett leer und komplett sehnsüchtig und komplett hungrig und durstig nach Leben, nach Liebe, nach Sinn, nach allem, auch nach mir selber, weil ich mich selber nicht finde. Und das ist wirklich eine ganz große Not. Gibt ganz viele Jugendliche, die das heute haben. Gibt viele, viele Schwierigkeiten, wenn diese Menschen dann eben wirklich in Beziehung sind. Gibt auch viele gläubige, emotional instabile Persönlichkeiten, die finden Beziehungen, aber es geht dann wieder auseinander. Es gibt Leute, die in den Orden eingetreten sind mit einer emotional instabilen Persönlichkeit oder eben mit einer Borderline-Persönlichkeit. Auch mit einer impulsiven Persönlichkeit, das ist auch noch ein Subtyp, ja, die sind eben so cholerisch und rasten dann immer gleich total aus, auch eben mit Gewalttätigkeit, auch im Kloster, wo sich dann alle schon fürchten, fallen auf, sind ganz anstrengend für die anderen und werden, wenn sie schon die ewige Profess haben, dann mitgeschleppt im Kloster, aber oft dann auch an den Rand gestellt, dann oft auch gemobbt, weil man sich nicht mit diesen Menschen verstehen kann, wenn man nicht weiß, wie soll man da tun, wie soll man sich zusammenraufen. In der Ehe geht es dann eh meistens auseinander, die Leidtragenden sind ganz oft dann natürlich die Kinder, die dann auch noch einmal als Spielball gebraucht oder sogar missbraucht werden, wo dann über die Kinder dann der ganze verzweifelte Hass ausgetragen wird, dass schon wieder eine Beziehung nicht gelingt. Also es ist eine schwere Störung, aber leider eine sehr, sehr häufige. Und die ganzen Scheidungen, die jetzt stattfinden, die ganzen Nöte, die stattfinden, sind oft entweder wegen narzisstischer Störung oder eben die Steigerungsform und die Weiterentwicklung ist dann eben dann die Borderline, die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Die Ambivalenz bleibt. Man hat immer das Gefühl, man hat recht und man hat doch nicht recht. Man hat alles bemüht und man hat doch sich viel zu wenig bemüht. Man gibt alles und man gibt viel zu wenig. Man kämpft und es reicht sowieso nicht. Also wofür das alles? Man will raus aus den Süchten und denkt sich dann, pfeift drauf, wenigstens hier habe ich Ruhe und habe ich hier Leben und hier kann ich mich hier entspannen. Also Sucht wird dann oft auch als Entspannung missbraucht. Auswege aus dieser emotional instabilen Persönlichkeit und Therapiemöglichkeiten möchte ich dann nach einigen Takten Musik bringen.
Liebe Zuhörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Dr. Reinhard Bichler spricht heute am Internationalen Tag der seelischen Gesundheit über die emotional instabile Persönlichkeit oder früher auch Borderline-Persönlichkeit bezeichnet. Eine sehr schwere Störung, die leider auch sehr häufig vorkommt, besonders auch unter Jugendlichen, wie wir gehört haben. Ich darf jetzt das Wort wieder an unseren Referenten übergeben.
Wie kann ich so einem Menschen jetzt helfen? Oder wenn ich selber einen Jugendlichen zu Hause habe, wo ich merke, der entwickelt Borderline-Züge und ich bin ohnmächtig als Großeltern oder als Eltern und denke mal, was habe ich falsch gemacht? Also das Erste ist, keine Schuldzuweisung zu sich selber und keine Schuldzuweisung an den Jugendlichen. Weder der macht es absichtlich. Es gibt übrigens auch ältere und erwachsene Menschen, die Borderline-Störung haben. Also es muss nicht jetzt nur ein Jugendlicher sein, aber beim Jugendlichen tritt es halt in der Pubertät erstmals dann so deutlich auf. Ja? Die auch diese innere Verzweiflung. Und die Musik war da jetzt auch sehr passend. Es ist eben auch dann dieses Traurige, ich schaffe das Leben nicht. Ja? Und natürlich gibt es auch Erwachsene, die eine emotional instabile Persönlichkeit haben, die dann oft ins Depressive abgleitet, weil sie schon so viel erlitten haben und so viel versucht haben und so viel schon schiefgegangen ist. Also weder der Mensch ist schuld, der das gemacht hat, weil ich kann zu 99% nichts dafür, dass ich mich mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen immer mehr in die Schwierigkeiten hineingebracht habe, dann auch immer mehr in der Sünde war und dann auch immer schwieriger rausgekommen bin aus der Sünde. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich immer mehr reinkomme in die Schwierigkeiten und mich immer mehr verheddere, immer schlechtere Freunde habe, wird es immer schwieriger rauszukommen. Und das ist jetzt keine persönliche Schuld, sondern das ist einfach auch Teil der Störung. Und da brauche ich dann eben auch unbedingt Hilfe, dass ich Schritt für Schritt wieder aus diesem Freundeskreis rauskomme, wieder aus diesen Sackgassen, in die ich mich hineinbegeben habe, rauskomme, ohne dass mir jemand erklärt, was ich nicht alles falsch gemacht habe. Das hilft mir nichts. Wichtig ist natürlich zu beichten, weil die Beichte ermöglicht es, dass ich die Kraft habe, wieder umzukehren und aus den Sackgassen rauszukommen. Und die Eltern, wenn sich die Sorgen machen, dass sie jetzt, weil sie so wenig anwesend waren, deshalb jetzt da ihr Sohn oder ihre Tochter eben missraten sind und diese Störung jetzt eben entwickelt haben, das kann man so nicht sagen. Es gibt liebevollste Eltern, ja, die sich rührend um die Kinder kümmern und trotzdem entwickeln sie so eine Störung. Das ist eine besonders große Not, noch dazu bei ganz gläubigen Familien, wo man sich denkt, wie gibt's das? Ja? Ein Grund ist, wenn sich Vater und Mutter immer massiv widersprechen und das Kind quasi einen Knopf im Hirn bekommt und nicht weiß, warum sich die zwei immer wieder widersprechen. Und das nennt man dann eben Doppelloyalität. Sie sind beiden gegenüber loyal, Vater und Mutter. Aber das Kind kann keine Lösung finden, weil oft beide Ansätze von den Eltern genau gegengleich ist. Das ist eine große Not. Zweite große Not ist, dass sie versuchen, diese Jugendlichen etwas selber durchzusetzen, weil sie was nie durchsetzen konnten und dadurch beginnen die Eltern zu spalten. Das gibt's auch, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber ist unbedingt ein Thema, was ich eben auch noch angesprochen haben wollte, dass eben die Spaltung, dass man sich denkt, warum ist in unserer Familie so viel Streit oder warum ist auch in unserer Beziehung so viel Streit. Es nach außen hin ist gar nicht so viel Streit, aber de facto ist dann ständig schlechte Stimmung. Und das ist sehr gut formuliert, wenn ein Familienmitglied sagt, warum haben wir jetzt schlechte Stimmung? Es ist kein offener Streit, sondern es ist einfach so insgesamt so, das Leben rinnt aus. Es wird irgendwas abgesaugt, ja. Und da kann gut sein, dass da eben jemand, der borderlineig ist, einfach in der Familie dann auch unbewusst spaltet. Und es geht nicht darum, dass man jetzt wieder dem die Schuld zuweist, sondern es geht darum, dass der auch Hilfe braucht, damit er nicht spalten muss. Und wie jetzt dieser Mensch Hilfe bekommen kann, das möchte ich eben jetzt sagen, ja. Also das eine ist, er braucht Stabilität, dieser Mensch, der emotional instabil ist. Ja. Das Wichtigste ist, dass er jemanden hat, wo er weiß, egal wie ich bin, egal wie furchtbar ich bin, und ich weiß, dass ich furchtbar bin als Borderliner, ich spüre, dass das überhaupt nicht passt, wie ich mich aufführe. Ja. Und ich schäme mich dafür auch sehr, ist mir furchtbar peinlich, dass ich trotzdem weiß, der mir nahe ist, meine Bezugsperson, mein Partner, meine Eltern, wer auch immer, steht zu mir, nimmt mich an, heißt es nicht gut, aber verstößt mich nicht. Also wie der heilige Augustinus gesagt hat, den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Also durchaus auch ansprechen, dass das nicht okay ist, so wie es ist. Und die Dinge nicht dass er den Menschen damit schonen, sondern das sehr wohl ansprechen. Wissen, dass der jetzt für sich keine Lösung findet, aber trotzdem bei ihm sein und ihm für ihn ein spürbarer, so gut es geht, Fels in der Brandung zu sein, an dem er immer wieder dann auch zurückkehren kann und sich festhalten kann. Also die Gefahr ist nämlich, weil diese Person einfach so unangenehm ist, ja, und so viele Schwierigkeiten macht und so viel auch jetzt zerstört und spaltet und einfach gar nichts Liebenswertes hat, sondern nur was mühsam Aggressives und auch Anwiderndes, Ekelndes, weil er sich dann halt auch gehen lässt und nicht sich pflegt oder ja, halt einfach auffallen muss um jeden Preis, all diese Dinge, die dann halt auch dann dazukommen, dass man sich tendenziell eher abwendet und eigentlich gar keine Lust hat, mit dem Menschen Zeit zu verbringen oder in seiner Nähe zu sein. Und das ist so wichtig, dass man diesen Menschen Beziehung weiterhin anbietet und mit ihnen in Beziehung bleibt. Das brauchen sie wie ein Stück Brot. Wenn sie, oder auch wenn sie Priester sind oder Seelsorger oder wirklich für andere Menschen da sind, ja, im Dienst an anderen, nicht sich entfernen, ja, sondern da dabei bleiben, auch wenn es wirklich hart ist. Sie brauchen da als Begleiter, als der da ist und in Beziehung ist, große Kraft, auch großen Schutz, weil sie ja eben tendenziell als Begleiter oder als Partner ausgesaugt werden. Und sie brauchen dann Schutz, dass sie sich nicht ganz aussaugen lassen. Also sie müssen Grenzen setzen und trotzdem da bleiben. Ganz wichtig ist die Haltung dessen, der begleitet, auch der Therapeut natürlich, ja, aber auch für die Eltern, auch für die Geschwister, wenn es halt geht, oder auch für die Seelsorger, auch für die Freunde, wenn es geht, ist die Haltung diesem emotional instabilen Menschen gegenüber ist, es darf sein, wie es ist, ich gehe nicht deshalb weg, ich nehme dich an, wie du bist. Aber wichtig ist, dass ich selber bei mir bleibe. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles für gut halte, was der macht. Gar nicht. Sondern ich sage ihm, ich eben den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Ich sage ihm, du als Mensch bist wertvoll, aber das, was du tust, ist nicht okay. Und da brauchen wir jetzt Schritt für Schritt einen Weg, dass du davon rauskommst. Ich bin da, du kannst dich an mich anhalten und ich verlasse dich nicht, aber du kannst auch nicht mich ausnützen, weil das akzeptiere ich nicht. Und was heißt das konkret? Dass ich ihm Grenzen setze, dass ich ihm die Hand reiche, aber ihm eben, wenn ich ihm einen Finger reiche, dann einen Finger, und wenn er die ganze Hand nimmt, sage ich, na, es geht nur um einen Finger. Also auch selber sehr klar sein, auch wenn man dann das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich aber hart dem gegenüber, gar nicht. Sie geben ihm alles und sie sind wahrscheinlich der Einzige, der ihm alles gibt. Oder einer der wenigen, die ihm alles geben. Also es geht darum, dass sie ihm auch in Liebe, in Würde, in Kraft und in Klarheit entgegentreten können und sagen können, was einfach nicht passt. Weil sonst schnupft er sie, der saugt sie weg. Weiterer Punkt ist, das, was gut ist bei ihm, was er positiv schafft, das unbedingt stärken, ja? Und ihn vor dem Destruktiven retten, ihm eine positive Zukunft eröffnen, indem er ihn wirklich unterstützt mit all dem, was er tut, und nicht ihn Nur kritisieren, weil das hält er wieder nicht aus. Der ist wie ein Pubertierender, wenn er nicht pubertierend ist, aber auch wenn er schon viel älter ist, ist er noch immer wie ein Pubertierender, stark im Austeilen, schwach im Einstecken. Diese Selbstkonfrontation und den inneren Dialog mit sich selber, das wäre eine Hilfe, wenn der Begleiter, der Therapeut, der Seelsorger da ihn einfach halt hinführt. Und dann geht es natürlich auch darum, warum bin ich so geworden? Und da gibt es dann viele Punkte, weil ich aufgrund von Verletzungen so geworden bin. Und alle Verletzungen, kaputte Beziehungen, schwierige Eltern, zu früh schlechte Freunde, zu früh in die Drogen reingekommen, zu früh in Sünde, in der Sexualität reingekommen und so weiter. Ja? Zu viel ausprobiert, zu wagemutig gewesen, zu blöd gewesen. Ja? Alles das sind Dinge, wo ich dann mir selber sagen muss, ich vergebe mir, es war falsch und trotzdem habe ich noch eine Chance weiterzuleben. Ich bin noch nicht gestorben, Gott sei Dank, ich kann es ab heute besser machen. Aber das, was bisher war, war nicht sehr hilfreich. Also geht es auch um eine Arbeit an der Beziehung zu sich selber, dass ich innerlich merke, okay, ich bin so, wie ich bin, ich darf mich annehmen, ich muss mich auch annehmen, bleibt gar nichts anderes über, aber ich darf mich auch in Liebe auch wieder neu ausrichten auf das Gute. Ich darf wirklich beichten gehen, ich darf mich bekehren, ich darf neu starten. Ich brauche dazu viel Kraft, die ich vielleicht nicht habe, aber Gott gibt mir die Kraft. Und deshalb gehe ich durch, deshalb bemühe ich mich. Und ich gebe mich eben nicht auf. Es sind dann viele Menschen, die auch ganz bewusst auch anderen schaden wollen, ja, die, weil sie selber so einen Selbsthass haben, ja, oder die aus der Kirche austreten, obwohl sie urgern gläubig sind, ja, oder die sagen, na, die ganzen Kirchenvertreter, die sind alle so mühsam, ich werde deshalb Atheist, ja, oder Gott hat mich so enttäuscht, deshalb wäre ich jetzt der Atheist und trete aus der Kirche aus und ich liebe Gott nicht mehr, ja. Also in Wirklichkeit schaden sich selber und gehen dann eh wieder zurück und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht ausgetreten, Gott ist mein einziger Halt. Also dieses Ambivalente, dieses Hin- und Her pendelnde, oder dass sie 100-mal den Job hinschmeißen wollen, ja? Dass sie sagen, mir reicht's und der Job ist furchtbar. Gleichzeitig stabilisiert sich der Job enorm. Die können ohne Job, geht's ihnen noch viel schlechter, ja? Wenn sie nur zu Hause herumhängen und eine nach der anderen rauchen und ein Bier nach dem anderen trinken, ja? Das, deshalb ganz wichtig, innerlich immer wieder sich an Jesus anhalten, auch wenn sie es nicht empfinden. Emotional instabil heißt, ich muss nicht alles empfinden. Ich muss auch sehr viel mit dem Hirn tun als Betroffener. Und auch der Begleiter, Therapeut, Seelsorger, Vater, Mutter, Freund, Freundin, Partner, muss unbedingt dem anderen vermitteln, ich bleib da und ich lass dich nicht hängen. Auch wenn ich als Begleiter etc. mit Füßen getreten wäre. Du kannst jetzt nicht anders, ich lasse mich von dir nicht ausnützen, aber ich weiß, wenn ich jetzt gehen würde und ich hätte allen Grund zu gehen, ja, weil du einfach unmöglich bist, hast du wieder mal den Erfolg, dass du unfähig bist. Und genau diesen Erfolg will ich da in der Kraft Gottes nicht lassen. Warum sage ich bewusst in der Kraft Gottes? Weil es braucht auch wirklich eine Gnade und eine Geduld auch von oben, dass ich das durchhalte als Begleiter, weil es ist schon extrem herausfordernd. Viel herausfordernder als mit einem Narzissten zusammenzuleben, ist es mit einem Borderliner zusammenzuleben. Viel schwieriger. Weil du viel mehr herausgefordert bist, weil du viel mehr selber in Frage gestellt wirst und weil du selber dir denkst, bin jetzt ich verrückt oder der andere? Oder wir beide. Was tun wir da eigentlich? Deshalb braucht auch der Begleiter eine gute Supervision, jemanden, mit dem er drüber reden kann, ob das eh noch normal ist, was er tut. Und mit ziemlicher Sicherheit ist es noch normal. Ja, ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Ich möchte bitten, liebe Gabi, dass du die Telefonnummer bekannt gibst und freue mich auf Ihre Anrufe.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Maria, die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01 710 60 16 01 710 60 16 und außerhalb Österreichs erreichen Sie uns unter 0043 1 710 60 16. Thank you. Eine erste Anruferin ist in der Leitung, die Frau Gerda aus Niederhollerbrunn. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wir haben drei Kinder, also eher noch kleinere, Volksschulalter, 10, 8 und 7. Und unser mittlerer Sohn ist von der Persönlichkeit ja ein schwieriger Typ, könnte man sagen. Ja. Also das ist so, wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, macht er seine Hausübung, und er ist ein sehr großer Perfektionist und schreibt sehr schön und so, ja. Dann macht er alles rasch, und wenn ich dann die Hausübung anschaue und es ist ein Fehler dabei und ich mache ihn auf den Fehler aufmerksam, dann zuckt er aus. Er beginnt dann zu schreien und zu toben und sich aufzuregen.
Mhm. Und, dann fragen Sie mal, ob er sich über sich selbst ärgert oder über Sie.
Ja, das könnte ich Ihnen mal fragen. Ja.
Genau.
Das kann nicht sein, dass ich da einen Fehler habe. Und genau, die anderen leiden darunter, die müssen sich das anhören, die müssen das aushalten, oder genau. Zum Teil gehen sie dann ins Zimmer oder so. Ja. Ich habe schon probiert, sehr einfühlsam zu sein. Ich habe selber schon geschrien und bin laut geworden. Also egal, wie ich mich verhalte, er zeigt immer wieder diese Reaktion, und wir scheitern immer wieder an diesem Punkt, dass er besonders emotional wird und sich dadurch immer in den Mittelpunkt katapultiert.
Ist er in der Schule auch so, oder ist er ganz brav?
Nein, ich glaube, dort, wo er also so diesen emotionalen Rückhalt nicht hat, da weiß er sich zu benehmen. Das habe ich nämlich auch die Lehrerin schon gefragt.
Er ist da ganz schutzlos, und es kommt dann halt alles raus, und er wartet eigentlich schon den ganzen Tag, dass er mal alles rauslassen kann, und das ist endlich gegeben, dass sie ihm die Chance geben, dass er es rauslassen kann. Das heißt, er baut vielleicht sogar, jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, absichtlich einen Fehler ein, damit er irgendwo das rauslassen kann, weil irgendwo muss es raus.
Ja.
Und die Frage ist, warum, was unterdrückt er so, was muss raus und was kann nicht raus, was ist in der Schule so belastend, dass er überhaupt nicht ausgeglichen sein kann, was bringt ihn unter Druck, was macht ihm echt Sorgen und was bringt ihn zur Verzweiflung. Der Perfektionismus ist nicht unbedingt eine Wurzel für die Borderline-Persönlichkeit, sondern das ist dann eher eine Wurzel für die Depression danach, ja? Weil er merkt, nichts reicht.
Ja.
Und vor allem, wenn er dann nachher diesen Ausbruch gehabt hat, dann ist er wieder ganz zufrieden, oder?
Ja, genau. Und dann können wir auch nicht mehr drüber reden, weil dann ist das irgendwie so, als wäre das eh nicht gewesen.
Weil dann ist sie peinlich.
Genau. Oder auch bei einem Spiel, wir spielen was zu fünft, und er merkt schon irgendwie, da könnte er verlieren, und da schmeißt er alles hin und wird dann ganz impulsiv und so. Und wir spielen ja schon jahrelang, ja, und es bessert sich einfach nicht.
Er hat noch nicht den Dreh herausgefunden, wie man seinen Selbstwert behält, auch wenn was schwierig wird.
Ja, aber wie kann man das einüben, dass er daran lernt und dass er auch seinen Selbstwert behält, auch wenn er jetzt nicht der Beste ist?
Ja? Ja, also ich glaube, er braucht da schon ein bisschen mehr Unterstützung, ja? Und ich würde auch wirklich empfehlen, dass er ein Stück Therapie für Kinder macht, weil da lernt er einfach mit seinen Emotionen, mit jemandem außenstehenden Dritten umzugehen. Und das Gute ist, es gibt ja in Österreich sehr viele Einrichtungen, die Kindertherapie gratis anbieten. Das ist dann komplett gratis. Also Hilfswerk oder Caritas und so, die bieten Kindertherapie gratis an, sind auch sehr gut und sehr kompetent. Und da würde ich wirklich einige Stunden deshalb nehmen, damit er lernt, dass nicht alles in Frage steht, wenn irgendwie eine Kleinigkeit nicht passt. Und dahinter liegt, glaube ich, jetzt gar nicht das, sondern dahinter liegt, wie gehe ich mit unangenehmen Dingen um, wie gehe ich mit Misserfolg um, wie gehe ich mit Druck um. Ja? Und das muss ich auch irgendwann einmal lernen, da brauche ich eine Lösung. Und wenn er jetzt lernt, mit Herumbrüllen, ist es zwar keine gute Lösung, aber zumindest setze ich mich durch, wird er es dann später auch versuchen, so umzusetzen, und dann kriegt er erst richtig Schwierigkeiten. Aber dann hat er nichts anderes gelernt. Mhm. Und
Und jetzt ist die Chance, dass es jetzt noch ganz gut anders lernt und merkt, hey, super, so komme ich auch durch. Aber da seid ihr schon zu sehr im System. Das kann er von Mama und Papa nicht so gut lernen, sondern das ist gut, wenn er es von jemandem außenstehenden Dritten lernt. Dann kann er es auch anwenden. Da wäre die Lehrerin schon geeigneter, aber ich weiß nicht, die wird dafür irgendwie halt keine Zeit haben oder wie auch immer. Oder es kommt gar nicht raus, weil er sich nicht traut.
Nein, in der Schule kommt es nicht so raus. Ne?
Genau, also, genau. Ja, und dabei, bei der Therapie kommt es dann schon raus. Und dann man kann ja auch mal zu zweit hingehen. Also das würde ich wirklich empfehlen und ist wirklich erfolgversprechend, dass er das merkt, aha, so kann man auch mit Druck umgehen, aha, so kann man auch mit Misserfolg umgehen. Ja? Aber das muss er für sich einmal so ganz langsam verarbeiten. Das geht nicht mit Zuschauen von anderen. Ja? Also gerade mit dem Spielen zum Beispiel, wenn er merkt, er verliert, denkt er sich, oh Gott, ich verliere, wie soll ich denn jetzt reagieren? Ich hab keine Idee. Und dann geht es darum zu merken, aha, eine Idee könnte sein, zum Beispiel, dass ich sage, macht nichts, ist ja nur ein Spiel oder so ähnlich. Ja? Aber das muss ihm mal jemand sagen und das muss dann reinsickern. Mhm. Und der muss
ja, aber das versuchen wir ihm eh vorzuleben oder die anderen
ja, aber
Kinder
können es eigentlich auch nicht. Gut, ne? Ja, offenbar reicht es nicht. Also er braucht offenbar ein Stück mehr, warum auch immer. Das kann ich jetzt nicht am Telefon, das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich gibt es da einen Punkt, wo den muss er für sich finden und da braucht er vielleicht Unterstützung.
Ja, okay, danke,
alles Gute
für die Information. Dankeschön.
Gerne.
Wiederhören.
Jetzt begrüße ich Frau Monika aus Tirol. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte eingehen auf das Problem meiner Vorrednerin und ich möchte vorausschicken, ich bin keine Psychologin, ich habe nur 5 Kinder und die sind, also 4 von den 5 Kindern sind schon durch die Schule, also 2 schon durch, 2 sind noch mit drin und mir stellen sich ein bisschen die Haare auf, dass das so zu einem Riesenproblem bei diesen Jungen gemacht wird. Vielleicht darf ich nur einen Ansatz bringen und dann sagen Sie, was Sie davon halten.
Ja, bitte.
Bei all meinen Kindern war das so. Immer wenn die Mama, die immer alles besser weiß, die erzieht, wo der Junge eh schon schön schreibt, wie die Frau sagte, in der Schule dieses Problem gar nicht da ist, da sehe ich als Mutter das Problem nur zwischen der Mutter und dem Kind, aber nicht als ein krankhaftes Problem, sondern dass einfach der Junge einmal einen Fehler machen darf. Der ist eh schon so überbrav und macht toll. Ich habe in der gleichen Situation bei all meinen 4 Kindern, es war bei allen der Fall, wo wir dann bei der Hausaufgabe streiten kamen, gesagt, das tue ich mir nicht an, du leidest darunter, ich habe mit dem Lehrer gesprochen, der sagte dann, kein Problem, wenn einmal ein Fehler dabei ist, dann sieht er, dass nicht die Mutter die Hausaufgabe macht. Es dürfen Fehler passieren. Aber anscheinend nicht mehr in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft. Ein anderes Thema wäre es, wenn der Junge auch in der Schule, auch dort und überall in der Freizeit bei anderen Jungen auffällig ist, ausdruckt. Ich darf noch einmal wiederholen, ich bin nur eine 5-fache Mutter, aber das scheint mir jetzt ein bisschen aufgebauscht mit Therapieansätzen und so weiter. Vielleicht sollte die Mutter einfach mit der Lehrperson reden, dass man schon ja Hausaufgaben anschaut, dass man aber ständiges Streiten kommt. Ich habe das Gefühl, um mich jetzt noch einmal zu wiederholen, der Junge will einfach nicht ständig auf seine Fehler aufmerksam gemacht werden.
Ja. Na, super Ansatz.
Weil das nicht zuerst besser, bevor man zur Therapie schreitet.
Ja, finde ich super. Ne? Vielen Dank. Danke, dass Sie, das freut mich immer so bei Radio Maria, dass wir uns alle dann ergänzen. Und also ja, Sie haben völlig recht, das ist der Schritt 1.
So,
ja, das ist Schritt 1.
Noch schlimmer, völlig richtig, wenn man den Jungen dann die Schuld zuschiebt. Es ist einfach der Willen in Ruhe gelassen werden. Bei 4 meiner 5 Kinder war das so, die Kleine geht noch nicht zur Schule. Und es ist für mich kein Problem, wenn ich nicht als die perfekte Mama dagestanden bin, weil ja ich mit dem Lehrer gesprochen habe. Und der bestätigte, nein, Mist, eh viel lieber, ich sehe, was sie können. Bei einer Ansagenüberprüfung, bei einem Test wird ja dann sowieso gesehen, wo liegen noch die Schwächen beim Kind. Da sieht man es ja dann sowieso. Aber dann sieht er es schon früher und kann auf das Kind noch besser eingehen, der Lehrer, wenn er sieht, mit dem langen I ein Problem oder mit den Malsätzchen. Aber wenn immer alles perfekt zur Schule kommt, das ist gar nicht notwendig.
Ja. Ja, finde ich super. Finde ich einen spitzen Ansatz, weil zuerst haben Sie völlig recht, zuerst einmal schauen, was geht und die Interaktion zwischen Mutter und Kind ist immer der erste Schritt, haben Sie recht. Wenn das nichts hilft und wenn sich nichts ändert, dann kann man immer noch weiterschauen. Ne?
Nochmal der Hinweis, in der Schule zuckt er nicht aus. Das ist der große Hinweis. Hätte dieser Junge ein großes Problem, dann würde er auch anderen Stellen völlig auszucken. Bei Freunden zu Hause, in der Schule. Aber so sehe ich das nicht.
Ja, stimmt.
In diesem Fall.
Super, vielen Dank für den wertvollen Beitrag.
Danke, wiederhören.
Danke, wiederhören.
Ich darf Sie wieder einladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16 01 710 60 16 und außerhalb Österreichs erreichen Sie uns unter 0043 1 710 60 16. Dr. Reinhard Pichler spricht heute über die emotional instabile Persönlichkeit oder früher auch Borderline-Persönlichkeit bezeichnet. Eine weitere Anruferin ist in der Leitung, Frau Maria aus Baden. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe vielleicht einen Anhaltungspunkt für die erste Dame, die angerufen hat. Und vielleicht sollte sie das Kind einmal fragen, möchtest du das, dass ich deine Aufgabe kontrolliere? Und was dummer, wenn wir da einen Fehler finden? Mhm. Oder wie kann man dann damit umgehen? Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man einen Fehler findet. Vielleicht kann man ihm auch definieren, dass dieser Fehler nicht so weit, so schlimm ist. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Aber man muss das korrigieren, um herauszufinden, was ist jetzt wirklich wichtig. Für das Kind.
Ja, sehr schön, ja. Super. Genau darum geht es.
Und das, glaube ich, wäre vielleicht ganz, ganz wichtig, dass das Kind einmal mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ich bin nicht perfekt, die anderen sind auch nicht perfekt. Und was tue ich, wenn ich in meiner, für mich empfehle, wenn dort die Mutter jetzt einen Fehler findet? Es ist ja nichts Schlimmes, es kommt niemand zu Schaden. Aber man muss ihn korrigieren.
Stimmt.
Ob er will, dass die Mutter das korrigiert.
Ja.
Das würde ich, den Tipp würde ich der Mutter geben.
Super.
Dankeschön.
Danke, wunderbar. Wiederhören.
Wiederhören.
Siebenhundertzehn sechzig sechzehn ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. Wenn auch Sie einen Beitrag haben, 01 710 60 16. Jetzt in der Leitung Schwester Clara aus Amstetten. Grüß dich.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Pichler. Ich war 43 Jahre lang Lehrerin. Bei Pflichtschülern und später auch bei Größeren. Und da habe ich immer wieder die Erfahrung auch gemacht, dass Mütter selber oft ihre Kinder unsicher machen, weil sie genau auf die Fehler hinzeigen und die müssen sie wegnehmen. wegbringen. Da bekam ich einmal ein 10-jähriges Mädchen in unserer Klasse, die eigentlich nur A-Zug-Kinder hatte. Und die Mutter hat gesagt, mit der ist eh nichts, die kann nicht recht schreiben. Jetzt habe ich mir das Mädchen hergeholt, die kleine Silvia, und habe gesagt, du, was machst du denn gerne? Singen. Ich sage, na super, du wirst uns immer beim Singen, das Lied anstimmen beim Schulgebet und die Rechtschreibung, die schauen wir später einmal an. Und da war sie so glücklich, dass sie beim Schulgebet vorsingen durfte, weil sie immer eine schöne Stimme hatte. Ich fragte dann weiter, was möchtest du denn einmal werden? Ja, Kindergärtnerin. Da war wieder die Mutter dagegen, die ist nicht gescheit genug, warum? Warten wir ab. Und so habe ich die Kleine dann dahin gebracht, wenn sie ein bisschen früher vor der Schule, vor dem Unterricht schon käme, ich könnte mit ihr jeden Tag ein bisschen etwas für die Rechtschreibung üben. Das haben wir 4 Jahre lang gemacht. Das Mädel ist im Rechtschreiben nicht super geworden, aber nicht gar so schlecht. Und sie ist Kindergärtnerin geworden und ist heute eine sehr, sehr gute Kindergärtnerin. Trotz der Rechtschreibmängel, die sie als Kind hatte, die braucht sie als Kindergärtnerin nicht. Sie singt sehr schön, spielt mit den Kindern und ist eine glückliche Kindergärtnerin. Also man darf nicht nur den Fehler immer nur in die Augen nehmen, sondern das Schauen, was ist denn an dir besonders schön? Womit kannst du auch mal prahlen sozusagen und in den Vordergrund treten?
Mhm. Danke, Schwester Clara. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie man jemand positiv motiviert und dass er seinen Selbstwert dann gestärkt bekommt. Ja,
und das macht sie gut. Sie hätte keine Lehrerin werden müssen und auch nicht wollen, aber sie ist eine super gute Kindergärtnerin. Sie kommt schon auch in die Nähe der Pension bald.
Voll schön. Also vielen Dank für den wertvollen Beitrag.
Gerne. Danke. Ich möchte noch viele solche Beispiele sagen, aber das ist einer der schönsten, die ich erlebt habe als Lehrerin. Danke schön. Ihnen. Gottes Segen für Ihre Arbeit auch.
Danke auch Ihnen. Wiederhören.
Wiederhören.
Das Thema der heutigen Sendung lautet Hochschaubahn ohne Gurt, die emotional instabile Persönlichkeit. Gerne können Sie mit Dr. Reinhard Bichler noch ins Gespräch kommen, gerne eine Frage stellen. 01 710 60 16 ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. Die Leitungen haben sich gefüllt. Zunächst begrüße ich noch einmal Frau Maria aus Baden. Bitte schön.
Ja, grüß Gott. Ich danke für den Beitrag von der Schwester Clara. Ich habe mich so sehr darin gefunden, weil ich hatte das nicht, dass jemand zu mir gesagt hat, komm, wir schauen, wir machen, was wir können. Ich war auch nicht die Beste. Aber niemand hat mich da unter den Arm gegriffen und gesagt, komm, wir schaffen das und schauen wir, was wir machen können. Und das hat mir jetzt so gut getan, dass es auch solche Dinge gegeben hat, dass ich bin dann in meinem Beruf nicht wirklich hochgekommen. Ich habe nicht wirklich einen Beruf erlernt. Und ja, es ist alles auf diese Aussagen, wo manches Mal die Eltern sagen, ja, du bist dumm und du bist da blöd. Und du kannst ja nicht einmal Zeichnen oder sonst was. Diese Aussagen sind so gravierend für ein Kind. Da sollte man wirklich manches Mal als Eltern schauen, dass man das anders definiert. Welche Schwächen. Hallo?
Ja, stimmt. Ja. Danke. Ja, danke nochmal für die Verstärkung von der Schwester Clara, gell?
Ja, Dankeschön. Genau.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Jetzt begrüße ich Frau Gertraud aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Dr. Bichler, ich möchte ganz kurz anschneiden, wie es in unserer Familie ist. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Die jüngste ist 33, ist immer sehr erfolgreich in der Schule gewesen. Zu Hause nicht ganz so, hat manches Mal so vorübergehend so Zwangswaschen und so weiter gehabt. Und dramatisierte einiges. Und eigentlich ist es jetzt so auch. Sie ist in der Arbeit ziemlich anerkannt, geschätzt. Jeder fühlt sie sehr freundlich und so. Aber dann, sie hat jetzt Gott sei Dank seit 1,5 Jahren eine wertvolle Beziehung. War auch ein bisschen schwierig, das zu verwirklichen. Aber mich hat sie eigentlich wirklich jahrelang oft schon missbraucht und ich habe mich natürlich auch missbrauchen lassen zu stundenlangen Telefonaten, zu unmöglichen Zeiten auch oft und sie neigt auch ein bisschen in die Depression hinein. Ja, so ist es. Ist nicht ganz einfach. Und jetzt, ich habe schon oft zu einer Therapie geraten, die hat sie ansatzweise 1-2 Mal begonnen, aber eigentlich auch ziemlich schnell wieder abgebrochen.
Ja,
sie ist sehr ganz perfektionistisch, das muss ich dazu auch sagen.
Ja, weil sie will es ja gut machen, ja?
Ja, ja.
Und sie bemüht sich ja so, ja? Aber, das ist einfach so eine Not, dass immer wieder Misserfolge sind bei ihr. Und deshalb ruft sie auch so viel an. Sie rufen eben, Gott sei Dank haben sie angerufen und Gott sei Dank sind sie immer wieder in Kontakt geblieben. Und das war die ganz große Hilfe, dass sie in der Lage war, eben ihre Tochter das dann doch zu schaffen, dass sie jetzt die Kurve gekratzt hat, jetzt eine Beziehung gefunden hat, die offenbar funktioniert. Und das war ganz wertvoll. Und da war kein Telefonat unnötig und kein Telefonat umsonst, auch wenn es für sie sehr, sehr zehrend war. Es war wie ein Nachreifen, damit sie spürt, da gibt's jemand, der mich liebt, ja. Weil sie das vorher halt nicht so wahrgenommen hat und nicht so gespürt hat, ja. Offenbar. Warum auch immer. Ja, aber ich glaube, Sie sehen jetzt, dass es jetzt besser wird, oder?
Obwohl sie schon ihre Durchhänge immer wieder hat, ja. Also, wenn irgendwas nicht so nach ihrem Kopf oder so, dann kann es sein, dass sie wirklich förmlich zusammenbricht. Ich habe da ein kleines Erlebnis auch vor kurzem gehabt, da habe ich wirklich gedacht, muss ich jetzt eine Notfallambulanz oder irgendwas rufen, ja?
Genau, aber war dann nicht notwendig, weil es sich dann auch wieder schnell.
Sie will dann auch nicht mehr darüber sprechen, ja, also das kommt nämlich dazu, ja. Ja. Aber ich bin schon verunsichert, ein bisschen. Aber ich bin dankbar, dass Sie jetzt sagen, dass doch ich da einiges aus dem Weg. Ich habe es auch immer so gesehen, dass ich einiges überbrücken konnte, ja.
Na, Sie haben ganz viel stabilisiert. Wenn Sie gesagt hätten, bitte lass mich in Ruhe mit deinen Telefonaten, ich halte es nicht mehr aus, mir reicht's, dann wäre sie noch viel schlechter geworden und viel mehr dekompensiert, ja. Also sie wäre abgestürzt innerlich, ja. Und hätte sich dann vielleicht noch mehr selbst verletzt oder wäre noch mehr in die Autoaggression gegangen, ja. Und das ist eben das Glück, dass sie da trotzdem da waren und das macht vieles, vieles gut, ja. Auch wenn es halt so ein Mensch trotzdem immer die Tendenz hat, wenn was schief geht, sich sofort wieder alles hinzuschmeißen oder sofort eben alles zusammenbricht und er dann viel tiefer fällt als andere. Das ist immer die Gefahr, ja. Aber es kann gut sein, dass sie mal eben dann so weit ist, dass sie sagt, so, jetzt geht's mir halbwegs gut, ich bin halbwegs stabil, jetzt wage ich eine Therapie, aber ich suche mir genau aus, ob der Therapeut wirklich auch dann mich aushält und ob der dann auch dranbleibt oder nicht. Also das ist, merke ich auch selber immer wieder, wenn eben Borderline-Therapie kommen. Die schauen sich genau an, ob sie sich auf den Menschen einlassen wollen, auf den Therapeuten oder nicht, weil die checken ab, hält der das aus oder nicht.
Das kann ich bestätigen. Sie ist da sehr kritisch, ja.
Ja, genau. Also,
ja,
weil sie nicht noch einmal verletzt werden wollen. Die sind eh genug verletzt worden und die wollen, wenn sie sich öffnen, auf keinen Fall noch einmal verletzt werden. Und immerhin, das haben sie geschafft, dass trotz aller schwierigen Gespräche und trotz aller Streitereien, telefonisch und persönlich und ich weiß nicht wie, überall, trotzdem unterm Strich bei ihrer Tochter hängen geblieben ist, die Mama hält durch, die verletzt mich nicht, sondern die stärkt mich im Endeffekt. Und das ist das Wertvolle.
Also bin ich sehr dankbar für diese Aussage jetzt. Ja, weil ich habe mich schon in Frage gestellt oft.
Also ich glaube sogar, dass therapeutisch, dass in der Borderline-Therapie, dass das Wichtigste ist, dass da ein Menschen gibt, der da bleibt. Ja? Und zwar liebevoll da bleibt und nicht nur irgendwie da bleibt. Ja? Die sind wahnsinnig verletzt, wenn man ihnen vermittelt, ja, ich bin halt da, aber eigentlich gehst du mir nur noch am Nerv und eigentlich bist du mir wurscht. Ja? Das spüren die seismografisch. Ja,
ganz. Na, ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch jetzt. Danke.
Ja, alles Gute Ihnen.
Danke, grüß Gott.
Ich begrüße nun Frau Christine aus dem Mostviertel. Bitte schön.
Grüß Gott, Herr Doktor, das spricht Christine.
Grüß Gott.
Danke Ihnen sehr für den Beitrag. Und ich möchte Ihnen fragen, ich habe eine Tochter, die ist 14 Jahre und leidet sehr unter Heimweh. Mhm. Nämlich nicht nur, wenn sie auswärts schlafen muss, sondern auch, wenn sie jetzt tagsüber zur Schule gehen muss. Sie wäre am liebsten nur daheim und wäre am liebsten nur in meiner Nähe.
Mhm.
Ist mit 14 Jahren für mich nicht mehr ganz normal.
Ja, unbedingt. Also wenn sie ganz viel kuscheln will und wenn sie ganz viel Nähe braucht, weil sie unsicher ist, dann geben sie ihr auch mit 14 Jahren auch jetzt dann noch diese Nähe, die sie braucht. Sie ist wahrscheinlich emotional erst 8 oder 9, ja?
Okay.
Und noch gar nicht 14. Und deshalb sehen Sie einfach Ihre Tochter jetzt wie eine 8-9-Jährige und geben sie ihr ganz viel Nähe. Die reift dann schneller nach und auf einmal werden Sie merken, so, jetzt ist sie genug nachgereift, jetzt braucht sie Nähe nicht mehr. Oder in der Öffentlichkeit wird sie sich jetzt dann ganz wie eine 14-15-Jährige dann benehmen. Ja?
Okay.
Also ohne Hemmungen da wirklich das ihr geben, was sie braucht, unbedingt, weil sonst kriegt sie es nicht mehr.
Ja.
Und dann fehlt sie.
Ja, ich meine, das mache ich auch. Sie leidet nur sehr darunter. Sie will nicht sein, so wie sie ist, weil die Schwester, die ist jünger, die ist 12 und die kann überall übernachten und die hat keine Probleme sie sagt immer, sie will so sein wie die Stefanie und nicht wie sie selber.
Ja. Ja, also ich glaube, jetzt geht es einmal darum, ihr einfach diese Nähe zu schenken, ganz normal. Also und sie kämpft ja eh darum und sie versucht ja eh erwachsen zu werden und das schneller zu schaffen und das macht sie dann schon auf ihre Art. Ich glaube, das kriegt sie schon hin, aber sie braucht halt da noch Unterstützung und sie wird sich dann, glaube ich, so schnell wie möglich dann auch lösen und dann ist wichtig, dass sie dann mitkriegen, aha, jetzt hat sie es geschafft, wunderbar, jetzt kann ich sie loslassen.
Okay.
Aber einfach da auch, wenn sie merken, sie hat, also so wie ganz normal, wenn man merkt, es hat ein Mensch Hunger, dann fragt man, willst du was essen? Und wenn er dann sagt, ja unbedingt, na, dann gib ihm was zum Essen. Und wenn man dann merkt, er wird zu dick, ja, dann muss man halt dann schauen, okay, wie essen wir vernünftig, dass wir satt werden, ohne dass wir dann zu dick werden. Ja?
Ja.
Und so ähnlich ist es. Wie kriegt sie von mir Nähe und Liebe, ja, ohne dass sie dann Baby bleibt? Ja,
genau.
Und das kann sein, dass sich das dann ändert, dass sie dann nicht mehr kuscheln will, aber dass sie reden will oder dass sie mehr Selbstwertstärkung braucht, dass sie dauernd gesagt bekommen möchte am Anfang noch, mache ich es eh richtig, dass man sagt, ja, du machst das und das richtig, aber das machst du nicht richtig, aber das können wir hinkriegen, mach es einfach so das nächste Mal. Ah, danke, wunderbar, dann tue ich mir leichter, ja.
Okay.
Oder vergleich dich nicht mit deiner Schwester, du hast deinen eigenen Weg, ja. Das ist völlig wurscht, wie deine Schwester empfindet, wichtig ist, wie du empfindest. Ja? Also solche Dinge, Selbstwertstärkung, das ist total entscheidend. Ja?
Danke sehr.
Danke. Alles Gute Ihnen. Wiederhören.
Danke, auch wiederhören. Auch
der. Also der Titel der Sendung ist ja eben Hochschaubahn ohne Gurt. Was heißt das? Und zwar, da ist das Emotionale gemeint. Ich fahre ganz hoch hinauf, bin überglücklich, bin erfüllt, könnte das Leben umarmen und dann im nächsten Moment reißt mir dieser Faden ab und ich stürze in die Tiefe und mich schleudert es komplett. Ich drohe aus diesem Hochschaubahnwagen herauszufallen, drohe alles zu riskieren, nur um wieder in die Höhe zu kommen. Also das Leben bei einer emotional instabilen Persönlichkeit geht auf und ab. Und das muss einmal ein Außenstehender, der gar keine Lust hat, Hochschaubahn zu fahren, mitmachen. Und das ist schwer, das ist wirklich mühsam und es ist ein echter Dienst, ein ganz tiefer Liebesdienst, wenn sich da jemand dazusetzt in dieses Hochschaubahnwagen und sagt, ich fahre mit, auch wenn ich gar keine Lust habe, Hochschaubahn fahren. Aber aus Liebe zu dir, damit du auch nicht rausfällst, weil du ihm ohne Gurt fährst, fahre ich mit und pass auf, dass dir nichts passiert. Das braucht so ein Mensch eine Zeit lang, aber es gibt Heilung von der Borderline-Persönlichkeitsstörung und es gibt dann auch wirklich dann die Möglichkeit, dass so jemand ganz normal leben kann und auch gut leben kann und zutiefst dankbar ist dem Menschen, der ihm da durchgetragen hat. Das werden oft die Eltern sein, das kann ein besonderer Partner sein, der besonders geduldig ist und besonders viel aushält. Das kann aber auch eine tiefe Beziehung zu einem Seelsorger sein. Wichtig ist nur, dass es der Begleiter aushält. Und das war meine wichtige Botschaft für heute. Emotional instabile Persönlichkeit ist nicht unheilbar, braucht aber lang. Man muss rechnen, 8 bis 10 Jahre, dass sich ein Verhalten ändert, egal wann man damit beginnt. Und es ist möglich, aber es braucht viel Gnade, es braucht viel Gebet und es braucht viel Geduld. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön für diese heutige Sendung. Einen dritten Teil in dieser Reihe Persönlichkeitsauffälligkeiten hören Sie, liebe Zuhörer von Radio Maria, am Freitag, dem 3. November, ebenfalls um 10 Uhr. Da geht es dann um die depressive Persönlichkeit. Gerne können Sie von der heutigen Sendung eine CD bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie diese Sendung auch auf unserer Homepage unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden. Am Mikrofon für Sie war Gabi Weindlmeier.